Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Unser heutiger Gast kennt jede Ecke des Ausbildungsspektrums und das nicht aus Büchern, sondern aus gelebter Praxis. Er ist gelernter Informatiker, Gründer, Prüfer und erfahrener Ausbilder am Helmholtz-Zentrum Berlin. Er versteht Daten, er interpretiert sie präzise und er nutzt sie, um Ausbildungsrecruiting neu zu denken. Wie das aussieht, vom roten Teppich über Starfotografen, Licht, Musik, Catering, zockende BewerberInnen und Onboarding am selben Tag. Go for IT, Audition zur IT-Ausbildung ist kein klassisches Auswahlverfahren. Es ist ein Event, ein Erlebnis und ein Statement. So sieht Recruiting aus, wenn Klarheit, Commitment, Struktur und Transparenz nicht nur Buzzwords sind, sondern Haltung. Er liebt die DIN 33430 und zeigt gleichzeitig, wie Gamification ein Assessment Center nicht nur valide, sondern richtig sexy macht. Freut euch auf ein Gespräch, das deutlich macht, Ausbildung kann mehr, wenn man sich traut. Radikal, datenbasiert und mit einer Portion Wahnsinn, die funktioniert. Herzlich willkommen im Recruiting Basics Podcast Heiko Kreth.
Heiko, wenn wir so ein bisschen auf die Azubi-Landschaft in Deutschland gucken, wo spürst du eigentlich die größten Probleme? Sind es irgendwie die Jugendlichen selber, auf die ja gern geschrien wird, oder sind es irgendwie die Unternehmen? Weil alle brauchen ja Azubis und sind immer der Meinung, die kommen nicht, weil die irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Star werden wollen oder sonstiges. Also wo ist tatsächlich das Problem aus deiner Sicht?
Also ich bin sicherlich nicht auf dem Hype-Train, ich bin hundertprozentig nicht auf dem Hype-Train zu sagen, die Jugend kann nichts, will sich nicht anpassen, will nicht arbeiten und so. Das ergibt für mich keinen Sinn. In meiner Welt funktioniert das nicht. Es gibt eine sich verändernde Grundhaltung zum Thema Arbeit und damit Übereck auch zum Thema Ausbildung, zum Thema Studium, zum Thema Einstieg in die Arbeit. Und ich halte die für gut und richtig und wichtig. Und wir als Unternehmen greifen das nicht genug auf, glaube ich, weil wir halt in den Strukturen feststecken, aus denen wir kommen, die wir gut finden, die wir uns jahrzehntelang mehr oder weniger funktioniert haben, was übrigens auch Quatsch ist, wenn wir nachher noch Gelegenheit haben, in die Vergangenheit zu gucken, werden wir feststellen, das stimmt so auch nicht. Aber für den Moment werden wir gezwungen, von einem Jahr aufs andere zu reagieren, auf die Bedürfnisse, die da angefragt werden, die, wie ich finde, völlig zu Recht angefragt werden, und es gelingt uns nicht gut. Und dadurch entsteht so ein bisschen der Eindruck, wenn ganz viele Firmen sagen, die reagieren jetzt anders, dann kann man sich hinstellen als Firmenverbund und sagen, ja, das wird dann wohl an denen liegen. Also für mich ist das eher ein Zielgruppenansprachenproblem, dass wir da den Grip verloren haben im Laufe der Zeit.
Ja, das hast du jetzt allgemein formuliert, was ich auch als Gefühl habe, wie ich finde. Wo spürst du denn da die größte Diskrepanz von dem, was vielleicht die jungen Menschen, wie du sagtest, erwarten und was gegeben wird? Und wo, oder andersrum gefragt, wo müssten sich Unternehmen eigentlich anpassen?
Also ich sehe, wie Unternehmen Recruiting machen, also quasi junge Leute ansprechen. Das gilt natürlich wieder nicht für alle und so. Aber im Großen und Ganzen machen sie das aus einer Position heraus, in der sie sich sicher fühlen, wo sie sagen können, okay, wir sind übrigens der Einstieg in dein Berufsleben und noch bevor du bei uns angefangen hast, schuldest du uns was. So, du weißt das nur noch nicht. Aber wenn du dann bei uns angefangen hast, dann ist es soweit. Und ich war jetzt die letzten Wochen verstärkt unterwegs auf Netzwerkveranstaltungen. Und diese Netzwerkveranstaltungen waren geprägt dadurch, dass immer jemand aus einer Schülervertretung, aus einer Schülerlandesvertretung, einfach nur aus einer Schule, aber wirklich die SchülerInnen quasi vor Ort waren und gesagt haben, was sie eigentlich darunter verstehen, angesprochen zu werden als zukünftige Arbeitskräfte, als zukünftige Fachkräfte, als zukünftige Motoren der Firmen, von denen sie eben angesprochen werden wollen. Und die Diskrepanz ist ganz klar. Die Firmen sagen halt, du hast gefälligst zu akzeptieren, dass wir sind, wie wir sind. Unsere Prozesse sind erprobt, vielleicht sogar gut an manchen Stellen. Und du hast dich gefälligst anzupassen. Das heißt, ja, du musst von 9 bis 5 arbeiten. Ja, du musst auf jeden Fall immer hier vor Ort arbeiten, egal um welchen Job es geht. Du musst auch manchmal, das ist immer wieder sehr beliebt in der Social Media Bubble. Du musst gefälligst auch meinen privaten Shit erledigen, wenn ich irgendwie der Geschäftsführer dieser Firma bin und so. Und ich denke mir halt so, das hat noch nie funktioniert, aber ganz lange Zeit haben die auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen Menschen das akzeptiert. Weil, weiß ich nicht, so keine Ahnung, meiner Generation, die ist an der Stelle schon sturer gewesen, hat es aber trotzdem akzeptiert. Die hat akzeptiert, dass die Firmen quasi von dieser Marktmacht heraus sagen, ja übrigens, du musst jetzt bei uns arbeiten. Und wenn du bei uns arbeitest, musst du zu unseren Regeln arbeiten. Und ich sag dir, wie es ist, du hast gar keine Wahl, weil du musst ja arbeiten. Insofern nimm dieses Angebot und dann ist es. Das hat sich verändert. Das hat sich aus demografischen Gründen verändert. Das hat sich aus Marktgründen verändert. Aber natürlich auch einfach aus Anspruchshaltungsgründen. Wir sind in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, verstärkt dazu übergegangen, viel mehr zu verstehen von Dingen, wie die Welt funktioniert. Zu verstehen, dass die Welt letzten Endes riesig groß ist, dass man eben auch überall hin kann, wenn man das will, dass man eben nicht gebunden ist an dieses eine Unternehmen, wo man sich bewirbt mit Beginn der Ausbildung oder nach dem Studium und dann bis zum Ende seines Lebens da bleibt. Das ist ein Rhythmus, den verstehen viele Firmen einfach noch nicht. Und sie holen sie da auch nicht ab. Firmen rekrutieren immer noch so wie: Du kommst jetzt zu uns und wenn du dann bei uns bist, arbeitest du bis du tot umgefallen bist quasi oder kurz davor. Und das ist die Baseline. Und daran hast du dich gefälligst zu orientieren. Das machen die aber nicht mit. Die sagen halt einfach, ja, so will ich aber nicht arbeiten.
Ja, verständlich. Und ich glaube auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Machtgefälle, ist schon da, weil wir gerade ja speziell in Deutschland, also ich formuliere es mal krass, ohne Ausbildung nichts sind. Ja, und das ist so ein bisschen, gerade bei den jungen Leuten, du musst diese 3, 2,5, 4 Jahre, was auch immer für eine Ausbildung ist, musst du geschafft haben, um diesen Zettel zu bekommen, dass du diese Ausbildung auch hast und danach bekommst du die Freiheit. Von daher ist es ja auch eine gewisse Machtausspielung, die dort die Unternehmen dann haben. Aber ich erlebe immer wieder, dass junge Menschen das gar nicht mehr so mit sich machen lassen. Und dann kommen dann nämlich diese Jobhopper und der weiß nicht oder sie weiß nicht, was sie will. Die springt dann nämlich raus und dann wird gar nicht drauf geguckt, wie vielleicht auch sie behandelt wurden, weil wir alle kennen das, wir sind alle drei in der Generation, wo der Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre noch im Kopf ist. Ja, ich selber habe keine Ausbildung, keine Lehre gemacht, aber ich höre das von allen, die es gemacht haben. Und auch dieses Mindset nach wie vor da, sehr stark verhaftet, weil selbst wenn das Unternehmen irgendwie anders dazu steht, das muss man ja auch sagen, sind die AusbilderInnen meistens ja auch in der Generation, die das so erlebt hat. Und dann ist das so eine replizierende Haltung. Du sagst, wir wollten, also wir, vielleicht schauen wir nochmal in die Vergangenheit, lass uns das mal tun. Also wie war es früher in der Wahrnehmung? Weil es ist ja irgendwie so, ja, alle sind der Meinung, früher war alles besser. Ich bin auch der Meinung, früher fand man das auch schon nicht so gut. Was weißt du dazu?
Also ich habe eine duale Ausbildung tatsächlich gemacht bei einer Bank im Bereich Informationstechnologie und ich habe die nach einem, ich nenne es mal holprigen Start in mein Lebensalltag gemacht. Also ich habe das spät gemacht, ich musste erstmal irgendwie 17 andere Dinge ausprobieren, die alle glamourös gescheitert sind, bis ich dann gesagt habe, okay, es ist so, dass ich am Arbeitsmarkt akzeptiert werde als Fachkraft, wenn. Und dieses Wenn war damals zu dem damaligen Zeitpunkt einfach irgendeine Form von Abschluss. Irgendwas nach dem Studium, irgendwas nach einer dualen Ausbildung, irgendwas Exotisches. So die Sunrise-Phase von Unternehmertum, die gab es zu dem Zeitpunkt nicht mal da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Das war in Berlin, was seit weiß ich nicht, 100 Jahren oder sowas ein Environment ist, wo viele Gründungen auch sehr jung schon passieren. Aber so richtig aktiv vorgedrängt hat sich das nicht. Berufsorientierung hat mir damals auch eher nicht geholfen, weil die lief damals noch über ein Gebäude, da musste man hingehen und dann gab es irgendwie so große Papierstapel, auf denen irgendwie drauf stand, wenn du, keine Ahnung, gut mit Tieren kannst, dann wären hier diese 7 Berufe, mach dich doch da mal schlau und hier sind übrigens auch schon die passenden Firmen dazu, wo du dich bewerben kannst. Die waren natürlich damals schon kokolores, die sind auch heute vielfach kokolores, zumindest noch nicht zu Ende entwickelt, glaube ich, also diese Berufsorientierungsergebnisse. Und die Ausbildung in der Bankgesellschaft, die, also in der Bank, die ich gemacht habe, war sehr, sehr durchstrukturiert. Nun ist das eine Bank, die haben prinzipiell ja, glaube ich, eher den Ruf, so ein bisschen stringenter zu sein. So, da ist alles sehr regelverliebt. Das ist alles sehr regelverliebt. Das heißt, die legen viel Wert darauf, dass niemand ausschert, weder rechts noch links. Fun Fact dazu, während meiner Ausbildung ist genau diese Bank Konkurs gegangen und wurde dann auch zum Ende meiner Ausbildung aufgelöst und verkauft. Also das hat denen nicht geholfen. Das hat denen nicht geholfen, nach den Regeln des Marktes zu spielen, die sie sich selber ausgedacht haben. So, jetzt haben sie die aber natürlich trotzdem auf die Auszubildenden da übertragen. Und genau so war meine Ausbildung dann auch. Also da kommst du in den Bereich rein und dann sitzt da jemand, der hat 20, 25, 30 Jahre Berufserfahrung und Ausbildungserfahrung und der erklärt ja erstmal genau das. Übrigens, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Jetzt setz dich mal dahin und mach das mal. Das fand ich damals schon doof und ehrlich gesagt hat mir das auch ein Problem nach dem anderen eingehandelt, weil ich das halt auch nicht akzeptiert habe. So. Ich habe halt selbst als Auszubildender habe ich nicht akzeptiert, dass Dinge so sind, wie sie sind und auf den Knopf darf ich nicht drücken, weil wenn ich da drauf drücke, dann geht irgendwie, keine Ahnung, da hinten rechts ein Alarm los oder so. Ich habe immer drauf gedrückt, weil ich mir halt dachte, ja, ganz ehrlich, es ist doch euer Job dafür zu sorgen, dass wenn ich da drauf drücke, eben nicht der ganze Laden irgendwie in die Brüche geht. Und das ist ein Mindset, das, glaube ich, so ein Stück weit auch etabliert wurde, als ich begonnen habe, die Ausbildung zu machen. Nicht meinetwegen, sondern weil meine Generation also getickt hat. Und wir haben das verstärkt. Wir haben das verstärkt, also der demografische Wandel, die Tatsache, dass wir immer weniger Leute haben, die in Ausbildung starten können, hilft dabei natürlich, weil man einfach sagen kann, neben all der Selbstverwirklichung, die möglich ist, aufgrund der Tatsache, wie die Welt sich nun mal entwickelt hat, hast du zudem jetzt auch noch die Möglichkeit, in einen Arbeitsbereich zu gehen, den du instant, sofort, ab Tag 1 mitgestalten darfst. Einfach weil das wird von dir erwartet, dass du in 5 Jahren stark genug bist, den Laden mehr oder weniger alleine zum Laufen zu bringen. Und das Entscheidende ist halt, dass nicht jede Firma macht das mit, weil eben nicht jede Firma, wie du selber sagst, das Mindset mitbringt zu sagen, und auch die AusbilderInnen natürlich nicht das Mindset mitbringen zu sagen, ja, da bin ich voll darauf vorbereitet, dass jetzt hier die jungen Wilden anrauschen und mir quasi erklären, wie der Hase läuft. Diejenigen, die werden aber dann einfach nicht mehr gefragt. Also es hat einen Grund, warum, also es hat ganz viele Gründe, aber es gibt Gründe, warum so viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Ob die jeweils mit den Firmen zusammenhängen, ist natürlich jetzt viel Kaffeesatzleserei, aber ich würde mir heute die Bank nicht mehr aussuchen, bei der ich meine Ausbildung damals gemacht habe, obwohl ich sie insgesamt am Ende nach 3 Jahren genossen habe. Aber dafür musste ich auch 2,5 Jahre kämpfen und gegen den Strom schwimmen. Und das war hart und schmerzhaft. Und das gibt's heute nicht mehr.
Da haben wir tatsächlich eine Gemeinsamkeit, Heiko. Ich habe auch eine Ausbildung in der Bank gemacht. Das ist bei mir jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, von 2005 bis 2008 in der Volksbank. Also aber tatsächlich keine, also natürlich am Ende auch duales System, aber nicht ein Studium, sondern ich sag mal eine ganz normale Bankausbildung. Ne? Und die hatte damals, wollte das unbedingt machen, die hatte auch einen tollen Ruf, da hast du auch am besten als Azubi verdient. Ich glaube, das ist heute auch noch so. Und eine Komponente, die da immer drin war, dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist mir tatsächlich auch begegnet. Und ich gehörte damals auch schon, also bin jetzt 40 geworden, damals war ich entsprechend 20, gehörte ich auch irgendwie schon so ein bisschen zu den Rebellen. Ne? Also auch immer, egal bei welchen Meetings, ich habe immer hinterfragt und ich habe diese Knöpfe, von denen du gerade gesprochen hast, auch alle gedrückt. Und ich habe mir irgendwann auch gedacht, das kann doch hier alles nicht euer Ernst sein. Ne? Also ich würde diese Ausbildung wahrscheinlich heute mit dem Wissen auch nicht nochmal so machen. Interessant wird's aber jetzt, weil du ja auch die Demografie angesprochen hast, ne? Weil in verantwortlichen Positionen, die das Thema Ausbildung und Studium in Firmen begleiten und führen, sind ja jetzt quasi wir als Generation drin. Ne? Deswegen habe ich schon auch durchaus die Hoffnung, dass dann ein Potenzial für die Zukunft entsteht, dass dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so ein bisschen als Narrativ auch verschwindet. Obwohl es ist nicht ganz einfach, weil es sich die letzten Jahrzehnte brutal auch manifestiert hat. Ne? Und solange du da immer noch den alten weißen Mann, so war es bei mir in der Ausbildungsleitung, sitzen hast, der gleichzeitig auch Personalchef der Bank ist, dann wird sich, glaube ich, dieses Narrativ auch nicht großartig verändern. Aber die Umfeldbedingungen, die haben sich halt dramatisch verändert, insbesondere in der Bankenwelt. Also da sehen wir es ja brutals. Und ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, ich mache jetzt hier meine 2,5-jährige Ausbildung. Ich war dann auf einmal auch in der Berufsschule gut, obwohl ich im Abitur gar nicht gut war. Und habe mir gedacht, ich glaube, dass das mit den Banken in Zukunft, also ich habe mich da schon immer viel mit Zukunft beschäftigt und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da musste was draufsatteln, ne? Und vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. Das ganze Thema Ausbildung und Studium hat leider vielleicht auch genau deswegen einfach nicht den Anklang, nicht den Stellenwert in Organisationen, weil es, wenn wir sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat es ja auch immer was mit Schmerzen zu tun. Also wir kriegen es nicht hin, es positiv zu formulieren. Dabei sind diese 2,5 Jahre, waren für mich im Nachgang natürlich super wertvoll und mega erkenntnisreich, ne? Und dabei habe ich auch noch Geld verdient, ja? Also von daher, ich glaube, dass wir hin in Richtung Narrative und Selbstbild der Ausbildung, ganz egal, was es für eine Ausbildung ist, wir beide repräsentieren jetzt Banker. Wenn mich meine Schwiegermutter anspricht, sagt sie, du bist alles, Stefan, nur kein Banker. Ne? Und trotzdem hat mir die Ausbildung damals sehr viel Spaß gemacht und ich habe das gerne getan und würde es vielleicht mit dem heutigen Wissen nicht nochmal so tun, aber damals war es sinnvoll. Und da hat mir eine Berufsorientierung oder eine Berufsberatung auch nicht wirklich geholfen. Ne? Deswegen, ich glaube, da irgendwie ganz frühzeitig anzusetzen, Ideen zu finden, wie man junge Menschen adressiert, ich glaube, das wird der Knackpunkt sein. Und wie gesagt, nochmal unterstrichen, jetzt ist eine Generation, glaube ich, auch in der Führung, wo wir das ganze Thema auch etwas anders gestalten können, ne? Weil alte Gestalter raus sind.
Ja, die Frage ist, also, und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt, dass, ja, die sind jetzt dran, diejenigen, die, für, so wie du und ich, wir vor 20 Jahren quasi durch diese Feuerreifen gesprungen sind und dann am Ende gesagt haben, okay, das war bisweilen unangenehm, aber das Ergebnis kann sich irgendwie sehen lassen, das ist was Herzeigbares, damit kann ich arbeiten. Der deutsche Arbeitsmarkt erwartet sogar, dass wir so etwas herzeigen, zumindest bis zu einem bestimmten, bis eine gewisse Zwischenebene erwartet ist oder drunter nicht, darüber nicht, aber die Zwischenebene erwartet, dass man sich derart qualifiziert. Und jetzt sind wir diejenigen, die diese Position einnehmen von genau den Menschen, die vor 20 Jahren gesagt haben, ey, übrigens, das wird knallhart hier und jetzt geht man Hof fegen. Das heißt aber genau gar nicht, dass wir uns besser verhalten müssen, in Anführungsstrichen. Also ne, unsere Annäherung an die Generation, die jetzt auf den Markt drängt, die hängt ja nicht die hängt von uns ab und die hängt ja nicht von denen ab. So, jetzt sind das ein paar weniger, die kommen, okay. Aber es kann mir als Unternehmen ja basically egal sein, weil ich kann mich ja jederzeit hinstellen und sagen, naja, die doofen Kids, die wollen halt keine Ausbildung mehr machen, alle faul. Und dann kann ich ja gar nichts dafür. So, ich könnte dann immer noch ruhig schlafen, wäre ich ein solcher Mensch, weil ich dann halt sagen würde, ja, da ist doch jemand anders dran schuld. So, ihr habt doch hier das beste Angebot. Wir sind, um mal bei dem Bankenbeispiel zu bleiben, wir sind eine Bank, wir sind ein etabliertes Unternehmen. Und wieso sollten wir uns jetzt anpassen müssen? Weil das hat doch schon immer so funktioniert. Damit kann ich ruhig leben. Und ich bemerke halt viel, dass dieses Narrativ nach wie vor lebt. Also das ist nach wie vor aktiv und zwar innerhalb derjenigen, ich merke es vor allen Dingen bei den Netzwerkveranstaltungen. Ich gehe da quasi in der Regel hin, stelle unser Recruiting vor und dann fragen mich hinterher wirklich Leute und sagen, wieso willst du eigentlich Bauchgefühl aus der Gleichung rausnehmen? Und die Frage, die stellt mich erst noch vor ein echtes Problem, weil ich mir denke, das ist so offensichtlich, dass ich gar nicht weiß, ist die Frage ernst gemeint oder nicht. Und dann kommen wir aber ins Gespräch und ich erkläre, ist jetzt gerade erst in Erfurt, glaube ich, passiert. Und ich erkläre der Dame letzten Endes, was sich dahinter aus meiner Perspektive verbirgt. Und dann sehe ich im Verlauf dieses Gesprächs diese Erkenntnis, wie sie durchsickert und die Augen irgendwann leicht anfangen zu flackern, weil sie versteht letzten Endes, aha, das ist also etwas, ein Rädchen, an dem könnte ich drehen. Das ist 2025, dass diese Dame, die ist in der Ausbildung tätig, ist Ausbildungsleitung in einem gar nicht so kleinen Unternehmen gewesen, das jetzt erst von mir erfährt, ist ja auch ein Hinweis darauf, dass wir uns immer noch auf einem Weg befinden. So. Du hast vorhin ein super nice Stichwort gebracht zum Thema in die Zukunft gucken. Das ist was wir, glaube ich, auch was wir erfunden haben, so ein Stück weit. Also das gab es, glaube ich, in der Welt, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es das nicht. Da gab es Gegenwart, Ende. So, sicherlich gab es auf irgendeinem Bistrotisch Gehaltslevel, gab es sicherlich auch mal Blick in die Zukunft. Der Laden ist pleite gegangen, keine Ahnung, was die da gesehen haben. Aber ich glaube, das, was ich jetzt mache, muss doch nicht nur morgen, also nicht nur heute und morgen Impact haben, sondern auch in 10 Jahren, in 15 Jahren. Ich erwarte von meinen Auszubildenden, dass sie mich 5 Jahre nach der Ausbildung rechts und links überholen. Nur dann habe ich einen guten Job gemacht, ja. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das gab es damals nicht. Weil damals halt gesagt wurde so, ich bilde dich aus und danach gehörst du den Rest deiner Karriere in diesem Haus ein Stück weit mir. Machst du deine Karriere dann woanders weiter? So what? Das gibt's heute, glaube ich, nicht mehr. Aber das ist eine Bewegung, die ist noch, ja, ist noch in Bewegung, glaube ich.
Das ist tatsächlich ein dramatischer Shift im Bewusstsein, ne? Der Ausbildungsverantwortlichen weg von du gehörst mir und das ist hier alles nach Macht organisiert, hin zu Ausbildung, Ausbildungsleiter gleich Persönlichkeitsenabler oder Möglichmacher, jetzt mal so auf der Narrativebene, ne? Und da muss man das natürlich runterdeklinieren. Aber das beobachte ich, bin nicht so sehr auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs, aber ich war jetzt tatsächlich diese Woche bei mir hier in Mannheim auch auf einem Format unterwegs, wo ich auch sehr viele junge Menschen gesehen habe, also so im Alter 17, 18, 19, die nach Abschlüssen suchen. Und da wird schon versucht, mit Formaten die Ausbildungsverantwortlichen auf die Schüler loszulassen, ne? Und da mit Tipps und Tricks gearbeitet. Dann wird da ein Kickertisch hingestellt, dass man so ein bisschen diese Hürde nicht hat, an den Stand gehen zu müssen. Man hat schon vorher mit denen gesprochen, ne? Also es gibt mittlerweile schon wirklich gute, bewusstseinsöffnende Formate, nenne ich sie jetzt mal, wo wir so ein bisschen dieses Auseinanderdriften zwischen Verantwortung und die am Ende die Ausbildung umsetzen, so ein bisschen versuchen zu minimieren. Ich glaube aber, selbst in 2025, da hat sich die letzten 2, 3 Jahrzehnte einfach zu wenig in der Geschwindigkeit entwickelt. Und das wird uns demnächst auch in vielen Organisationen um die Ohren fliegen. Aber dann sind die das zu verantworten haben, wahrscheinlich schon wieder raus. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, da auch dann, du hast vorhin vom Bauchgefühl gesprochen, auch da im Recruiting anzusetzen und da neue Wege zu gehen.
Ja, aus meiner Sicht, also wenn man das systemisch betrachtet, dann sind da zwei Felder, die für mich da reingehen. Erstens ist, wie du sagtest, Heiko, die AusbilderInnen und deren Ausbildung, richtige Leute zu finden, ist in der Breite sehr wahrscheinlich nicht wirklich fundiert. Also ich mache da immer wieder gerne das Beispiel, und das habe ich gehört, dass sich Entscheidungen von DAX 40 Unternehmen, die schwierig sind, darauf berufen, dass man sich auf die Bewerbungsunterlagen stellt und da, wo die Energie am meisten fließt, die Person ist es dann. Weil einfach methodisch diese Fähigkeiten einfach nicht vorhanden sind. Das ist genau diese Erleuchtungsgespräche, die du dann führst, weil es einfach erdrückend logisch ist, strukturiert, eignungsdiagnostisch ranzugehen. Und das wäre für mich der zweite systemische Aspekt, den ich beobachte in den letzten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren, dass Ausbildungsberufe, die früher einen Hauptschulabschluss wirklich ausreichend hatten, jetzt mit Abitur plötzlich daherkommen. Und warum? Weil es ein, entschuldigt, wenn ich das mal so klar formuliere, ein Armutszeugnis der Unternehmen ist, nicht richtig zu identifizieren zu können, was die Person eigentlich wirklich kann. Und deshalb verlassen sie sich auf das schulische System, weil sie denken, naja, keine Ahnung, ich mache jetzt auch wieder ein drastisches Bild, da waren zwei Leute vielleicht nicht geeignet für den Beruf und wurden danach bemessen, wie gut sie klettern können, waren aber gute Schwimmer, ja, und dann heißt es automatisch, okay, das waren vielleicht HauptschülerInnen, also hängt das damit zusammen, weil es der leichteste Schluss ist, also brauche ich Abiturienten. Und siehe da, dann finden sie Abiturienten, die sind vielleicht im ersten Anlauf auch besser, haben dann aber Hunger auf mehr und sind ja genauso schnell weg aus der Rolle, und die haben diese Lücke vielleicht wieder geöffnet für jemanden, der vielleicht länger drauf bleiben sollte, in Anführungszeichen. Und das ist etwas Methodisches, weil wenn du gut erfassen könntest, ob jemand gut geeignet für etwas ist, dann ist die Ausbildung, also die schulische Ausbildung, nicht mehr so relevant. Klar, es hat einen Indikator, aber es ist für mich bei jungen Menschen, wenn ich an meine eigene schulische Laufbahn denke und ich habe ein Abitur gemacht, aber wie? Wenn ich mein Abitur meinen Lehrern zuhöre, dann kann ich froh sein, dass ich eine Tür öffnen kann. Ja. Aber das sind jetzt 20 Jahre her und siehe da, das hat sich doch sehr anders entwickelt. Vielleicht ist das auch der Schwenk, weil mich das schon noch interessieren würde. Wie macht man's besser, Heiko? Und ich weiß, dass du dir viel Gedanken dazu gemacht hast, wie bei euch die Auswahl ausschaut. Vielleicht kannst du entweder allgemein oder spezifisch darauf antworten. Beides würde mich interessieren, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen.
Ja, ich würde noch einen Satz vorwegschieben, weil das habe ich jetzt auch beobachtet. Also es ist nach wie vor so, dass es für Ausbildungsberufe, egal ob Handwerkskammer oder IHK, keinen Schulvoraussetzungsanspruch gibt. So, keine der Kammern erwartet für irgendeinen dieser Berufe einen Schulabschluss. Und ich habe neulich beim meiner Meinung nach coolsten Ausbildungsbetrieb meines Ballungszentrums, habe ich neulich zufällig eine Ausschreibung für eine Ausbildung gesehen, für den Beruf, den ich zufällig auch ausbilde. Und die Anforderung dort war, es muss auf jeden Fall ein Abitur sein. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mir dachte, ihr könnt es eigentlich besser. Ihr steht in meinem Ballungszentrum, steht ihr als der wahrscheinlich coolste Ausbildungsbetrieb da. Und jetzt geht ihr hin und macht euch, also trefft eine Vorauswahl, die völlig grundlagenbefreit ist, einfach nur, weil ihr hofft, dass die euch dann in der Ausbildung weniger Arbeit machen, weil sie ja in der Schule offensichtlich pfiffig genug sind, sich ein Abitur abzuholen. Dann könnte zumindest die Berufsschule, brauchst du ja keine Sorgen mehr drum zu machen. Das ist alles Kokolores. Natürlich ist es so, dass die Berufsschule Teil der Ausbildung ist. Und dann komme ich jetzt, glaube ich, zu deiner Frage. Die muss erledigt werden. So, die muss sogar gut erledigt werden. Also man kann nicht wirklich durchfallen in der Berufsschule, aber man kann sich das Leben schon hart schwer machen. Wenn man in der Berufsschule nicht mitkommt. Auch das ist eine Erfahrung, die ich in meiner Ausbildung gemacht habe, weil es ein Fach gab, da war ich einfach wirklich grandios schlecht von Anfang bis Ende. Einfach eine Sache, die ich wirklich einfach nicht verstanden habe. Und das macht den Arbeitsalltag natürlich tough. So, erstmal, du musst in der Berufsschule musst du Gespräche führen, die willst du nicht führen. Im Betrieb musst du dann plötzlich Gespräche führen über deine Berufsschulleistungen, die willst du auch nicht führen. Das ist alles ganz furchtbar. Jetzt könnte ich natürlich annehmen, das hätte ich vorher eine anständige Schulausbildung genossen und die dann auch bewiesen, dass ich in der Berufsschule vielleicht weniger Schwierigkeiten gehabt habe. Meine Erfahrung ist eine andere. Also ich kann sagen, bei mir kommen Leute in der Ausbildung an. Ich rekrutiere selber. Das heißt, ich suche aus, wer anfängt. Aber ich suche inzwischen nicht mehr aus, mit welchem Berufsschulabschluss sie anfangen. Die starten bei mir mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Da gibt es richtig schwierige Fälle, in Anführungsstrichen. Die sind quasi schon aus der Schule in die Wirtschaftssituation geraten, da hat die Schule noch gesagt, ey, willst du nicht noch ein bisschen länger hierbleiben? Und aber auch welche, die sind durchgeflogen und letzten Endes perfekt, alles super rund, kein Problem, keine Fehlzeiten, keine schlechten Noten, keine Auffälligkeiten, völlig langweilig. In der Ausbildung starten die alle von neuem. Das Einzige, was sie wirklich unterscheidet, ist, das System Schule ist das Gleiche. Es ist da vorne sitzen, es ist sich irgendwie ein Lehrer vorne angucken, eine Lehrerin vorne angucken. Dieser Frontalunterricht, der ist der gleiche. Das ist der einzige, die einzige vergleichbare Verbindung. Und die fällt denen natürlich leichter. Das macht sie aber genau null zu besseren Auszubildenden, zu leichteren Auszubildenden, zu integrierbareren Auszubildenden. Meine Erfahrung ist 100% eine andere. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich davon auch zu lösen. So, ich halte diese Abschlussgeschichte für ein Feigenblatt. Das ist ein Feigenblatt, um letzten Endes mir über Eignungsdiagnostik keine Gedanken machen zu müssen, weil ich dann den Stapel an Bewerbungen, den ich bekomme, und diese Firma, von der ich vorhin gesprochen habe, die wird riesig viele Bewerbungen haben. Es ist einer der größten Betriebe überhaupt im Ballungszentrum. Das ist einfach eine Ausrede, die Hälfte vom Stapel wegzuschmeißen und zu sagen, okay, dann brauche ich mir über die ja keine Gedanken mehr zu machen. Dann brauche ich die gar nicht mehr eignungsdiagnostisch zu bewerten. Ich muss gar nicht gucken, können die was oder nicht? Will ich die vielleicht bei mir haben oder nicht? Schließen sie vielleicht Lücken, die ich sowieso habe und die ich auch mit Sicht auf die Übernahme danach dann auch sinnvoll füllen möchte mit denen? Brauche ich mir keine Gedanken mehr drum zu machen. Das wird doch niemand hinterfragen. Also bis auf ich, wenn ich auf so eine Stellenanzeige gucke. Aber im Unternehmen hinterfragt das keiner, weil im Unternehmen sie letzten Endes höchstens sagen, okay, findest du das nicht irgendwie so ein bisschen sehr Kaffeesatzlesartig, wie du ausgewählt hast? Das ist das Schlimmste, was dir passieren wird als Recruiter für Ausbildung in einem Unternehmen. Und dann sagst du halt, ja, schon, aber. Dann ist das Thema vom Tisch. Ja. damit triffst du immer noch keine kluge Entscheidung. Aber es rächt sich nicht. Es wird nicht sanktioniert. Und solange es nicht sanktioniert wird, werden so ein Unternehmen das auch immer wieder tun.
Ja, das sehe ich, sehe ich genauso, Heiko. Und jetzt mag man sich über kognitive Leistungstests streiten, ob man das möchte oder nicht. Das ist, kann ich verstehen, dass nicht alle sagen, juhu, das machen wir. Zeitgleich, gerade bei den jungen Leuten wird es oft noch verwendet. Aber ich habe es auch schon erlebt von Unternehmen, die ein solides System haben, wirklich einen guten Test, eine gute Testung dort haben, aber die dann interpretieren, wie sie lustig sind. Also dann wirklich auch wieder nach Bauch. Da war jemand sympathisch, da war dann der Test sehr wichtig, weil der war dann auch gut und das passte gut ins Bild. Dann war jemand unsympathisch, da war der Test sehr gut und er sagte, nee, das passt nicht zusammen. Und auch, also alle Fälle, da war jemand sehr sympathisch und der Test war schlecht. Dann war es so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das ist aber wiederum die Basis, diese Lernbasis, rauszufinden, was ist Eignungsdiagnostik und was kann das. Und wenn du so einen kognitiven Leistungstest hättest und Leute hast, die das gut interpretieren können, dann kannst du auch viele Bewerbungen, wenn du sie direkt da durchschickst, anhand einfach den Ergebnissen für dich auch filtern mit den wahrscheinlich besten Fit, wenn du dir auch Gedanken gemacht hast, so wie du es ganz kurz angedeutet hast, was brauche ich eigentlich wirklich auf der Rolle und welche Eigenschaften soll die Person eigentlich mitbringen und den Benchmark zu setzen ist das Wichtige, nicht den Best, also nicht viel ist viel, das ist nicht immer richtig, sondern es kann eben auch mal sein, dass irgendwo die Mitte genau das Richtige ist, aus guten Gründen und das ist eine bewusste Entscheidung für das Unternehmen, ist auch in die richtige Richtung zu entwickeln. Und dieser strategische Aspekt wird sehr oft vergessen. Und dann stellt man sich am Ende auf die Bewerbungsunterlagen und fühlt, wo die beste Energie fließt und entscheidet sich so, weil man einfach, ja, keine Ahnung hat, wie es besser geht. Und das finde ich ein bisschen schade. Darfst du gerne auch kommentieren. Vielleicht führst du uns auch ein bisschen hinter den Vorhang, wie ihr es denn besser macht, weil das würde mich schon noch interessieren. Ja.
Ich kombiniere das jetzt miteinander. Dankeschön. Ja. Danke für diese Vorlage. Also es ist so, ich bin kein HR-Mensch. Ich bin ein gelernter Informatiker. Ich habe irgendwann die Ausbildung bei uns übernommen, weil es sich ergeben hat. Und natürlich auch, weil ich riesig Bock drauf hatte, weil ich selber dachte, okay, Ausbildung kann cool sein. Und dann ist es bei uns im Haus so, dass das Hiring Management, und in dem Fall sind das eben die Ausbilderinnen, für das Recruiting verantwortlich ist. Das bedeutet, es gibt eine Personalabteilung, die kümmert sich um den organisatorischen Kram. Stellenausschreibungen werden veröffentlicht, auswerten, auswählen und so weiter, macht alles das Hiring Management und in dem Fall eben die Ausbildungsleitung. Das ist nicht so, dass wir darauf vorbereitet werden. Also es ist nicht so, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, übrigens, das wäre eine kluge Art, Personal auszuwählen. Und das ist völlig egal, ob wir jetzt über Azubis reden oder über Fachpersonal an der Stelle. Da wird einfach gesagt, du wirst das schon können. So. Und das jetzt auch no offense, weil das ist natürlich ein riesiger blinder Fleck, den kann man haben und den haben auch viele Unternehmen, das verstehe ich letzten Endes auch, dass die annehmen, dass ihre Hiring-Managements irgendwas können, aus magischen Gründen, weil sie irgendwann auf diese Stelle gekommen sind, was sie aber überhaupt nicht beherrschen können, weil sie halt einfach, wenn sie nicht selber Bock haben, sich einzulesen, werden sie es nicht gelernt haben. So. Und das haben wir jahrelang so gemacht. Und ich habe das auch akzeptiert, weil ich dachte, okay, dann ist das wohl, dann wenn die sich alle darauf verlassen, dass ich das kann, dann werde ich das wohl können. Und dann habe ich jahrelang mit meinem Bauch entschieden und habe jahrelang gesagt, oh, der ist aber sympathisch. Genauso wie du es gerade dargestellt hast, dann haben wir jahrelang Leute eingestellt, die ich sympathisch fand. Daran ist prinzipiell nicht wirklich was Verwerfliches, weil meine Bauchentscheidungen sind natürlich mit mehr Erfahrung, die ich bekomme, immer besser geworden. Woran mache ich das fest? Schwer zu sagen, wir erheben keine KPIs für die Ausbildung, aber man kann zumindest hinterher sagen, wenn die Ausbildung erfolgreich war und sogar eine Übernahme angestrebt wurde, dann kann das nicht schlimm gewesen sein. Die Zahlen, die lassen sich sehen, da haben wir anständige Zahlen, die wir auch wirklich, die ich auch verteidige. Alleine, das ist alles Glück gewesen. Und das weiß ich inzwischen. Aber ich weiß das halt, weil ich mich selber eingelesen habe. So, weil ich heute halt weiß, bei denjenigen, wo ich das Glück hatte, dass mein Bauchgefühl richtig gelegen hat, hätte ich auch mit eignungsdiagnostischen Maßnahmen exakt genau so richtig gelegen. Da, wo ich falsch gelegen habe, hätten die eignungsdiagnostischen Maßnahmen mich aber korrigiert. Und deswegen will ich sie haben. So, und dann haben wir 2019 basically angefangen, aus einer Notlage heraus ein Verfahren zu entwickeln, dass diese lass mal per Bauch in einem Gespräch entscheiden, wer die nächste Runde erreicht, in Anführungsstrichen, mussten wir quasi hinten runterfallen lassen. Und dann haben wir damals gesagt, gut, wir machen jetzt ein Verfahren, das machen wir jetzt einmalig, wir laden einfach Leute ein. So, wir sagen einfach, kommt doch zu uns. Und dann haben wir bei uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin, relativ simpel, haben wir in der S-Bahn, die haben so ein Videoformat, die schlechteste jemals gelaufene Anzeige veröffentlicht und gesagt, Leute, wenn ihr Bock auf eine Ausbildung habt, in 4 Wochen geht's los, kommt einfach zu uns, bringt euren Lebenslauf mit, bewerbt euch gar nicht, kein Problem. Und dann sind die zu uns gekommen, wir haben so einen Pen-and-Paper-Test gemacht, den ich heute auch nicht mehr machen würde, aber wir haben ihn damals so gemacht, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Und dann haben wir Teamaufgaben gemacht. Die Idee dahinter war, mit dem Pen-and-Paper-Test die Hard Skills zu evaluieren. Im Bereich Informationstechnologie geht das relativ gut. Und die Soft Skills im Teamspiel zu beobachten. Das Ganze nicht wissenschaftlich hinterlegt, nicht psychologisch begleitet, auch da viel Bauchgefühl und wir als Ausbilderinnen waren dabei, als diese Beobachtungen gemacht wurden. Das heißt, wir haben mitbeobachtet. Und das hat uns zu Ergebnissen geführt, die waren durchwachsen. Wir konnten den Ausbildungsjahrgang dann doch noch besetzen. Allerdings, also, und die haben die Ausbildung auch geschafft, sind dann aber nicht übernommen worden. Also eher so eine halb gute Ergebnisleistung. Und 2025 haben wir das quasi nochmal komplett resettet und gesagt, okay, wir bleiben bei dem Verfahren, dass wir jeden einladen. Das ist das Grundsatzverfahren bei uns, ist jeder, der sich bei uns bewirbt, bekommt eine Einladung für uns. Aber wir gehen es mal strukturiert an. Und dann haben wir angefangen, habe ich mich vor allen Dingen angefangen einzulesen. Was sind Candidate-Personas? Was ist überhaupt ein Anforderungsprofil? Warum brauche ich so ein Anforderungsprofil? Wie erzeuge ich es? Und so weiter und so weiter. Und da kommt man dann relativ schnell zu dem Schluss, das ist kein Hexenwerk. So, zu wissen, wen ich am Ende eigentlich einstellen will, ist keine Zauberei. Das ist im Wesentlichen akribisches Reingucken, wirklich Fragen stellen und das dann einfach mal zu Papier bringen. Und wenn ich das habe, dann kann ich natürlich auch viel gezielter sagen, okay, ich hätte gerne eine Person, die ist resilient. Egal, warum ich das sage, ja, wie ich zu diesem Ergebnis komme, kann ich mir basically ja zusammenlegen. Und jetzt muss ich das Gegenstück dazu erzeugen. Ich muss nämlich jemanden finden, der resilient ist. So. Jetzt kann mein Bauchgefühl mir natürlich Kraft meiner Erfahrung sehr, sehr präzise sagen, jo, diese Person ist auf jeden Fall widerstandsfähig. Die wird sich auf jeden Fall durchbeißen. Und ich werde mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit richtig liegen damit. Einfach nur, weil ich Erfahrung habe. Aber wenn ich falsch liege, habe ich falsch gelegen. Dann hat mich diese Person gut und sinnvoll getäuscht. Einfach auf Grundlage der Person, die sie ist. Mache ich das Ganze aber, indem ich, also 2025 ist es jetzt so, dass wir genau das gemacht haben. Wir haben Candidate-Personas vorgelegt und gesagt, okay, dort würden wir gerne hin. Dann haben wir davon abgeleitet, welche Hard-Skills hätten wir gerne überprüft, welche Soft-Skills hätten wir gerne überprüft. Und wenn wir Cultural Fit überprüfen wollen, was genau überprüfen wir denn da? Überprüfen wir Leute, die bei uns reinpassen müssen? Überprüfen wir Leute, die ausdrücklich nicht reinpassen müssen, die so ein bisschen die Grenzen austesten, die sich so ein bisschen, die das Feld auch so ein bisschen dehnen oder so? Haben wir uns Gedanken zu gemacht und dann haben wir es getrennt. Knallhart. Die Ausbilderin, also das Hiring Management, darf nicht mehr beim Soft Skill Set dabei sein, nicht mehr beim Hard Skill Set dabei sein. Wir dürfen nicht mehr reingucken. Machen wir natürlich trotzdem, aber eher so aus reiner Neugier, ob alles noch läuft. Die Hauptaufgabe für alle Ausbilderinnen aus dem Hiring Management ist, lasst euch nicht beeinflussen von der Art und Weise, wie ihr die Person sympathisch findet oder nicht. Das ist quasi, und wenn du das Gefühl hast, und das Problem mit dem Bias ist ja, du kannst so viel Gefühl haben, wie du willst, Bias ist auf jeden Fall da, wenn du das Gefühl hast, dass du dort in eine Falle gerätst, geh sofort aus dem Raum raus. Das gilt für den Test, also das Hard-Skill-Verfahren, als auch für Soft-Skill-Verfahren, was wir übrigens mit Rocket League machen, das heißt, wir lassen die Leute wirklich gegeneinander zocken und beobachten sie dann dabei. Aber nicht wir beobachten, wir vom Hiring-Management. Wir gehen da kurz rein, gucken, ob alles läuft, ob keiner in Tränen ausbricht und dann verlassen wir den Raum wieder und kümmern uns um einen anderen Teil. Das erste Mal, wo wir vom Hiring Management mit denen in Kontakt treten, ist wirklich beim Interview. Das ist dann die Frage, wollen wir Cultural Fit testen und wenn ja, welchen? Da sind wir uns nicht einig, ich sag's wie es ist. Wir haben ein Hiring Management, besteht aus 3 Personen. Und wir haben im Raum auch noch Leute außer Gleichstellung, Leute außer Schwerbehindertenbeauftragten, die halt quasi so einen prüfenden Blick aufs Verfahren werfen zu der Zeit. Und wir drei haben unterschiedliche Meinungen zum Thema Cultural Fit. Aber, das ist der Zaubertrick, an dem Punkt, wo diese Interviews geführt werden, ist schon klar, jeder, der ins Interview kommt, erfüllt die Hard Skills, erfüllt die Soft Skills. Auf Grundlage des Anforderungsprofils, die wir vorher festgelegt haben, gemeinschaftlich. Was bedeutet, das Einzige, was mich in diesen Interviewphasen noch von einer Bestätigung für einen Kandidaten, eine Kandidatin abhält, ist mein Bauchgefühl. Das ist meine Form von, oh, sympathisch finde ich die Person, aber nicht. Das ist alles, was mich davon abhält. Und die anderen beiden haben einfach klar die Aussage, ihr dürft mich überstimmen. Und genauso machen wir das quasi im Kreis. Weil wir einfach klären, wenn der Hardskill und der Softskill-Teil erledigt ist, dann haben wir Personen, die werden zu uns passen. Die werden auf die Stellen, für die wir sie vorgesehen haben, auf jeden Fall funktionieren. Cultural Fit ist nichts, was wir im Hiring Management fürs Unternehmen festlegen müssen. Wir können sagen, sind die uns sympathisch und kommen wir mit denen irgendwie klar oder was auch immer. Das kriegen wir schon hin, aber wir legen die Grundregeln für die Kultur im Haus ja nicht fest. Wir arbeiten daran, wir bearbeiten sie mit, auch durch die Ausbildung ein Stück weit, aber die Baseline dafür kommt nicht von uns. Und deswegen nehmen wir das quasi wirklich nur so als letzten Anker. Und es ist bisher nicht vorgekommen, dass wir gesagt haben, also die kommen in der Reihenfolge zu uns, bestes Softskill-Ergebnis plus bestes Hardskill-Ergebnis. Komische Kombination aus den beiden Zahlen. Und die Besten kommen zu uns ins Interview. Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, dass wir gesagt haben, ja, mit der Person wollen wir aber nicht arbeiten. Deswegen glaube ich, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber wie gesagt, das Wichtige ist eben, eingangsdiagnostisch zu prüfen, haben wir Hard- und Soft-Skills erledigt, weil dann passt jeder.
Ja. Also für alle, die das jetzt hören, das ist handwerklich Endgame. Ja, also es ist, warum? Weil man hier auch ganz klar trennt zwischen Beobachter und Entscheider. Das ist immer ein Kernthema, was viele vermischen und was einfach auch ressourcenseitig häufig der Grund ist, und das werdet ihr da draußen oft erleben, dass Entscheider auch Beobachter sind. In dem perfekten Setup sind die Beobachter, die ein Urteil treffen, nicht automatisch die Entscheider für Ja oder Nein, weil die kümmern sich um die Eignung, so wie es Heiko gerade beschrieben hat, auf Hard- und Softskill-Level, und hinten raus geht's natürlich auch um Chemie. Also ich fasse das mal gern so zusammen. Für mich war das immer Caesars Trivium. Der hat ein Weltreich daraus gebildet. Ja, der hat immer gesagt, ich suche erst die Fakten. Dann frage ich mich und meine Berater, wie unsere Gefühle zu den Fakten sind. Und wenn beides matcht, treffen wir die Entscheidung und handeln. Und das ist im Kern genau das, was Eignungsdiagnostik einem vorgibt. Und so wie du es auch beschreibst, Heiko, also wie gesagt, wirklich richtig stark. Ja, jetzt laufen wir ein Stück weit aus der Zeit, was sehr schade ist, weil du hast heute wahnsinnig viel Input geliefert. Ich möchte an der Stelle eine Lanze brechen für Anforderungsanalysen, gerade im Thema Ausbildung. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, das sucht man jedes Jahr und das verändert sich im Grundsatz nur marginal, wenn man es einmal richtig sauber aufsetzt. Was man natürlich auch machen kann, das hast du so zwischen den Zeilen beschrieben, ist, sich dann auch ein Kontinuum zu überlegen pro Ausbildung. Weil es gibt ja unterschiedliche Typen, die immer unterstützend wären, auch für den Cultural Fit. Und das lässt sich tatsächlich sehr gut abbilden, wenn man da für sich handwerklich sauber dran geht. Ich bin begeistert, weil man sich da sehr viel von abschneiden kann. Und zeitgleich bin ich auch immer wieder schockiert, Heiko, wie weit weg diese extrem wichtigen Funktionen für die Zukunft eines Unternehmens sind. Und das sind zum einen die Ausbilder und auch die Auswahl für Azubis, aber auch für Mitarbeitende. Das ist ja eine direkte Einzahlung auf die Strategie des Unternehmens, auf die Kultur des Unternehmens. Und das zu unterschätzen, ist für mich immer nicht nachvollziehbar, und sich damit zu befassen, ist der erste Schritt auf einen wirklich guten Weg für alle Seiten. Ja, also befasst euch mit Anforderungsanalysen. Wer die Empfehlung, die ich euch geben kann, es zahlt sich langfristig tatsächlich einfach immer aus. Das habe ich anders bisher noch nie gehört von jemandem, der es gemacht hat.
Und ich kann ergänzen, wenn ich darf, an der Stelle auch nur einen Satz. Das ist nicht so schwierig. Holt euch da Unterstützung. Die laufen bei euch bei HR wahrscheinlich sowieso rum. Holt euch externe Unterstützung. Das geht super schnell. Das Problem ist nicht das Machen selber einer Anforderungsanalyse. Das geht wirklich zackig. Das Problem ist, die Hürde zu überspringen, es für sinnvoll zu halten. Und danach flutscht das. Und wie du selber sagst, in der Ausbildung, das ändert sich basically nie. Es sei denn, ich plane für danach, aber selbst dann plane ich ja für einen Fachbereich. Da unterscheidet sich das auch nicht so riesig. Also.
Ja. Kann ich nur unterschreiben. Und ja, wie immer zum Abschluss übergebe ich einmal kurz an Stefan für die finale und letzte Frage an dich, Heiko.
Ja, Heiko, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Frage bei euch im Prozess ganz bestimmt an irgendeiner Stelle stellt. Aber ihr habt tatsächlich, du hast tatsächlich zu Beginn von einem Hype-Train auch gesprochen, auf den du nicht so sehr aufspringst, ne? Aber jetzt die Recruiting-Frage aus der Hölle. Wie oft würdest du im Job zu spät kommen, wenn dein Leben ein Zugfahrplan wäre? Und welcher Zug wärst du? Einen ICE, einen Regionalexpress oder eine S-Bahn?
Muss es was von der Deutschen Bahn sein? wie oft würde mein Zug zu spät kommen? Also grundsätzlich wäre ich erstmal S-Bahn, weil ich bin in Berlin aufgewachsen und groß geworden. S-Bahn rockt das Haus, so schlägt auch alles andere, was Pünktlichkeit angeht, was wahrscheinlich sogar Sauberkeit angeht. Naja, aber vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das Mitfahrgefühl in der S-Bahn ist mein persönlicher Favorit. Und die S-Bahn kommt nicht zu spät. Sie kommt oder nicht, aber sie kommt nicht zu spät. So, insofern, ich glaube, mein Train kommt immer pünktlich.
Danke, Heiko. Wir melden uns.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.